fast traditionsgemäß übergehe ich immer das Opfer und vergesse es. Wir wollen es aber trotzdem nicht vergessen. Wir wollen einfach Gott ehren, ja, mit dem, was er uns auch gegeben hat, indem wir wieder zurückgeben und abgeben. Darum werden wir jetzt einfach die Opferkörbe nebenbei durchgehen lassen. Die Zeremonie mit dem Opfersammellied und so vergessen wir jetzt einfach. Sorry, ich habe schon wieder alles durcheinander gebracht. Und ja, gib hinein, was Gott dir aufs Herz legt und denk daran, vom Herrn kommt alles in vielfacher Erstattung, was du entbehrst, hergibst und opferst. Amen. Ist das Wasser von heute? Ja? Wer auch immer das war, vielen Dank. Preis dem Herrn, ich begrüße euch. Schön, dass ihr da seid. Es ist echt eine Freude, wenn wir als Familie zusammenkommen und zusammen den Herrn preisen, anbeten und sehen, wie der Geist Gottes wirkt, das Wort Gottes hören, Prophetien, Weissagung, alles Heilung, Gebete, prophetische Gebete. Es ist einfach total toll, wenn der Herr wirkt. Amen. Wir hatten am Dienstag eine fantastische Gebetszeit und ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber ich fand, da war wirklich der Herr und die Kraft und die Herrlichkeit. Ja, siehst du, am Freitag. Die Herrlichkeit Gottes war so gut, dass ich schon Dienstag und Freitag verwechsel. Nee, wir haben ja gewechselt von Dienstag auf Freitag. So, das muss ich in meinem Kopf noch umlegen. Ja. Und ihr seid herzlich eingeladen. Also Gebet ist wichtig, Gebet ist gut und Freitag war total toll. Und ich glaube auch, dass die nächsten Freitage besonders gut sein werden. Ich spüre einfach die Bewegung des Geistes in neuer Art und Weise, in frischer Art und Weise. Und ich glaube einfach, dass Gott wieder seine Herrlichkeit neu ausgießt. Ja, es ist immer in Wellen, in Phasen, in Abschnitten. Ihr könnt das in der Bibel lesen, das ist eine Art Gottes, ja. Und dann kommt die Herrlichkeit und dann ziehen wir mit und dann wächst alles und dann geht's in die Tiefe und dann gehen wir uns hin. Und dann kommt als nächstes wieder so eine Phase von Kämpfen und Schwierigkeiten und dann haben wir mit uns selber zu tun und mehr als mit dem Herrn. Dann kommt es wieder zu einer Phase, wo wieder die Herrlichkeit Gottes kommt. Lasst uns diese Phase genießen, in der wir jetzt stehen. Gott tut Neues. Gott tut Wunderbares. Die Herrlichkeit und die Kraft Gottes wird kommen. Und wir werden sehen, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten immer mehr zunehmend. Amen. Ich glaube, dass Gott echt die Voraussetzung dafür schafft und geschaffen hat. Ja, Halleluja. Ich begrüße natürlich insbesondere auch unsere Gäste. Ich weiß, ihr seid jetzt schon begrüßt worden, aber mir ist es sehr wichtig, auch nochmal selbst einen guten Morgen zu wünschen unseren Gästen. Wer ist denn als Gast hier heute Morgen? Herzlich willkommen. Aber so richtig Gast seid ihr ja nicht, weil ihr wart ja schon ganz oft hier, oder? Okay. Ich habe heute ein kleines Detektivspiel mitgebracht, ja. Detektivspiel, ja, warum? Um die Predigt ein bisschen aufzulockern, um es mal interessanter zu machen, ja. Heute werden zwei Mörder gesucht. Wow. Und zwar aus dem Neuen Testament zwei Mörder, ja. Das ist ein kleines Quizspiel, sagen wir es mal so. Zwei Mörder. Wen oder was haben Sie getötet? Ja, oder wollen Sie töten oder töten Sie? Was ist so Ihr Lieblingstötungsdelikt? Ja, die beiden werden gesucht und wir machen es so. Ich sage nicht, wer die Mörder sind, aber sobald du erkennst, wer die beiden Mörder sind, rufst du mir das zu. Und der Erste, der mir das zuruft, gewinnt ein Eisessen mit mir im Sommer. Und ein Eisessen im Sommer kann sehr lang gehen bei mir. Ja, natürlich im Sommer. Weil okay, also, legt alle Höflichkeit ab, sonst dürft ihr nicht dazwischen rufen. Aber sobald ihr denkt, ihr wisst, um wen es geht, schreit es hinein. Ja? Okay. Ruft dazwischen. Ihr dürft mal total alle Höflichkeitsregeln beiseite legen und das zurufen, wenn ihr was erkennt. Jesus ist unser Meister und Vorbild. Amen. Von wem lernen wir mehr als von Jesus? Wenn wir die Bibel lesen, wir haben die Männer Gottes, wir haben die Frauen Gottes vom Alten zum Neuen Testament. Wir lernen einiges aus der Bibel über Menschen, Charaktere, Verhalten, Gottes Güte, Gottes Gnade, Gottes Gerechtigkeit, ja, Gottes Gericht, vor allem im Alten Testament, aber auch im Neuen. Wir lernen so viele verschiedene Dinge, aber ich find's am schönsten und am leckersten, ich sag's mal so, einfach Jesus zu sehen, von ihm zu lernen. Wenn er so reagiert. Ich erinnere mich so die erste Zeit, wo ich bekehrt war. Ihr wisst ja, islamischer Hintergrund, und meine Eltern durften nichts wissen. Und ich habe dann, wenn alle geschlafen haben, nachts mit der Taschenlampe unter der Bettdecke die Bibel gelesen. Leute, ey, ich habe da so einen Textmarker gehabt. Der war so stark, ja. Den konntest du fast riechen. Wenn du dann was angetextet hast, dann konntest du die nächste Seite schon nicht mehr lesen. Also ich habe so meine erste Bibel, das weiß ich noch kurz nach meiner Bekehrung, es war noch nicht mal eine ganze Bibel, sondern nur ein Neues Testament. Ich habe das Buch total versaut mit... Hier, das konntest du gar nicht. Ich habe immer, vor Begeisterung habe ich immer gleich doppelt und dreifach angestrichen. Ich habe vergessen, dass es noch eine zweite Seite gibt, die ich ja auch noch erkennen muss. Ja. Und am besten und am liebsten, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Jesus sprach. Und dann ging bei mir die Alarmglocke an. Ah, Jesus sprach. Jetzt kommt was. Jesus, nicht irgendwer. Jesus sprach. Ja, das ist total stark. Nicht der Brotverkäufer aus Nazareth oder, was weiß ich, der Gemüsehändler aus Jerusalem. Jesus sprach. Das war für mich so gewaltig. Bevor ich wusste, was er überhaupt sagt, war ich total begeistert. Ja, weil es ist Jesus. Ja, Jesus sagt. Und deswegen ist Jesus unser Vorbild. Ja, deswegen... Jesus zu lieben ist das Größte. Jesus zu kennen ist das Beste. Und wenn Jesus etwas sagt, Leute, hört hin, was er sagt. Ja, total stark. Also Jesus unser Vorbild. Und die Bibel nimmt uns hinein, als der Zeitpunkt seiner Bestimmung kam und Jesus ans Kreuz gehen sollte, ja, hatte er eine richtig schwere Nacht. Ihr habt es gelesen. Ja, der Kampf um Leben und Tod schon im Garten Gethsemane, bevor er am Kreuz war. Lukas 22, 41 bis 43. Und er riss sich von ihnen, also von den Jüngern, los, etwa einen Steinwurf weit, und kniete nieder und betete und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. So, ihr könnt euch diese Szene gut vorstellen, ja. Jesus hat Zeichen und Wunder getan, aber Jesus war auch Mensch wie wir, nur ohne Schuld. Jesus lebte mit seinen Jüngern zusammen. Jesus lebte mit den Menschen zusammen. Er saß bei den Sündern und bei den Schwachen und bei den Aussätzigen und bei den Ausgegrenzten, und er hat gesessen, er hat mit ihnen Gemeinschaft gehabt, er hat gegessen. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus nicht nur ein würdiges, steinernes Gesicht gehabt hat, sondern der muss richtig gelebt haben, der muss richtig gelacht haben, der hat auch Emotionen. So wie die Bibel sagt, die Emotionen Jesu. Ja, er hat auch geweint und so. Ja, Jesus, persönlicher mit uns Identifizierungsanteil Menschlichkeit, war immer präsent, auch in dieser Nacht. Die Herausforderung, dass ihm plötzlich bewusst wird, wofür er auf die Erde gekommen ist, dass ihm jetzt klar ist, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, wo ich ans Kreuz gehe. Der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, wo ich leiden werde. Er wusste, der Zeitpunkt ist gekommen. Und er hat sich entschieden, diesen Weg zu gehen. Freiwillig. Niemand hat ihn gezwungen. Noch nicht mal der Vater im Himmel. Er hat sich entschieden aus Liebe zu dir. Er hat sich entschieden aus Liebe zu mir. Und als ihm die Situation bewusst wird, fängt er an zu ringen und zu kämpfen und sein menschlicher Anteil. Er betet zum Vater in dieser Situation. Jesus hatte ein Gebetsleben. Hast du das gewusst? Jesus hatte ein Gebetsleben. Jesus hat jeden Tag gebetet und manchmal Tag und Nacht. Ja. Jesus kannte das Fasten und Beten. Ja. Es gehörte zu seinem Leben. Es war Inhalt, Bestandteil seines Lebens. Und wenn wir sagen, Jesus ist unser Vorbild und wir sind begeistert, dann sollten wir das genauso tun. Es sollte absolut selbstverständlich sein, dass ein Christ ein Gebetsleben hat. Und nicht nur am Freitag für 2 Stunden, ja, sondern ein alltägliches Austauschen mit Gott. In einer kurzen Zeitspanne, aber auch in einer langen und intensiven und auch geplanten Zeitspanne. Ganz wichtig. So, Jesus betete täglich zum Vater. Und was waren die Inhalte seiner Gebete? Auch das ist interessant, wenn man sich so durch die Bibel bewegt. Was hat Jesus gebetet? Was war sein Blick, der Inhalt seiner Gebete? Wisst ihr das? Zuerst ging es ihm um den Namen Gottes. Geheiligt werde dein Name. Er hat das nicht den Jüngern gesagt, aber selber nie gebetet. Ja. Der Eifer um das Haus Gottes, um den Herrn, um den Namen Gottes, um die Ehre des Vaters. Jesus hat sich sehr für den Herrn eingesetzt. Die Heiligkeit des Namens Gottes war ihm wichtig und das war auch Inhalt seiner Gebete und das stand so an Punkt Nummer 1, wie ich persönlich glaube, die Ehre und die Heiligkeit des Vaters und seines Namens. Und als nächstes die Situation der anderen Menschen. Bei Lazarus heißt es, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Also hat er vorher schon gebetet, dass Lazarus auferstehen wird und das ist ja auch so geschehen. Also betete Jesus für Lazarus und für seine Hinterbliebenen, dass sie nicht mehr hinterblieben sein sollten. Ja. Hatte Jesus persönliche Belange und Bedürfnisse und Anliegen? Ja, hatte er, natürlich. Er hat auch für sich selbst gebetet. Ja. Und das ist völlig in Ordnung so. Aber Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gesetzlich denkende Menschen in der christlichen Szene denken, man darf ja gar nichts für sich selber beten. Man darf immer nur in Fürbitte treten für andere Leute. Wenn man für sich selber betet, das ist aber sehr egoistisch. Wenn man selber etwas braucht oder haben will, dafür zu beten, ist aber machen nur die Christen in der Anfangszeit. Ja? So ist es nicht. Wir dürfen für uns selber auch beten und für unsere Belange und das ist völlig in Ordnung. Aber was war das Geheimnis und die Stärke der Gebete Jesu? Was war die Durchschlagskraft? Was war... Es rauscht und donnert. Zwei Möglichkeiten, der Heilige Geist oder der Akku ist leer. Was sagst du? Wir tauschen einfach das Akku aus. Super. Ich weiß ja nicht, wie lange das beim Rennautos dauert, wenn die dann in die Box fahren und die Reifen gewechselt werden. Aber ich habe das Gefühl, also wie 2,8. Aber gefühlt hat er die Akkus jetzt schneller ausgetauscht. 2,8 Sekunden. 4 Reifen, 2,8 Sekunden. Bist du dir sicher? Da muss ich das nächste Mal bei der Werkstatt nachfragen, warum ich über eine Stunde warten muss. Da stimmt doch was nicht. Okay, die Durchlasskraft von Jesus war, dass er gesagt hat, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Sein Blick war ausgerichtet auf den Vater, sein Blick war ausgerichtet auf die Belange der anderen. Er wollte nicht, dass geschieht, was er will, sondern das, was Gott will. Und wenn wir diesen Punkt erlangt haben, dass wir verstehen, dass Gott gut ist, Gott Liebe ist und dass Gott grundsätzlich immer das Richtige will, für uns und für alle Menschen auf dieser Erde, zu allen Zeiten, wenn wir das verstehen, dann fällt es uns leicht zu sagen, dein Wille geschehe. Wisst ihr, es ist eine Frage des Vertrauens. Wenn du Gott vertrauen kannst, kannst du mit gutem Herzen sagen, dein Wille geschehe. Wenn du Gott nicht vertrauen kannst und nicht gelernt hast, ihm zu vertrauen, dann sagst du halbherzig, dein Wille geschehe und berechnest im Hinterkopf, was das wohl für Konsequenzen mit sich bringen wird. Dein Wille geschehe, das kann teuer werden. Ja. Dein Wille geschehe, was weiß ich, was der Herr jetzt von mir will und was dabei rauskommt. Ja. Also vielleicht noch ein Kompromissgebet, dein Wille geschehe, wenn ich das aushalten kann. Okay. Worum drehen sich deine Gedanken heute Morgen? Matthäus 6, 31 bis 34. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, was ihr dessen bedürft, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Was die Bibel hier sagt, unsere Gedanken sollten sich nicht um das Irdische drehen. Ja. Es gibt viele parallele Bibelstellen, die das erklären. Unsere Blicke, unsere Gedanken, unsere Empfindung, das sollte nicht zuerst sich um diese Dinge drehen. Warum? Es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was wir essen oder nicht. Es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was wir kleiden. Hat alles seinen Platz und seine Berechtigung. Aber Jesus sagt hier, wenn alles, worum sich dein Leben dreht und kreist, ja, das Irdische ist, das Kleiden, Essen, deine Arbeit, dein Bankkonto, was auch immer, wenn deine Gedanken da drauf nur fixiert sind, ja, dann bist du nicht anders als die Heiden, die nicht glauben, die nicht an Gott glauben, die nicht Gott vertrauen, die nicht Gott kennen. Ja, das sind diejenigen, die sich nur um das Irdische jetzt und hier, ja. Und wir leben in einer Region hier, ich darf es mal so sagen, wo es von Kultur und Tradition her so ist, ja. Schaffe Häusle baue, 24 Stunden lang, ja. Die ganze Woche, ja. Wie hat Christoph Scharnweber gesagt, in einigen Ländern sagt man, du sollst 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Ja, da muss man auf das Ruhen, so bei den Schwaben, besondere Betonung, du sollst einen Tag ruhen, ja. Und bei anderen musst du wiederum sagen, du sollst 6 Tage arbeiten, ja. Das fand ich sehr gut, weil es trifft einfach unsere menschlichen Züge. Die einen, die wollen nicht ruhen und die anderen, die wollen nicht arbeiten oder nicht gerne jedenfalls. Aber wichtig ist, Gottes Wort sagt,